Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Heute zu Gast bei Johnny Häusler, Caroline Ehmke. Caroline Ehmke erblickt in Mülheim an der Ruhr das Licht der Welt 1967. Sie studiert Philosophie, Politik und Geschichte in London, Frankfurt am Main und Harvard. Ende der 90er beginnt ihre journalistische Karriere. Sie bereist jahrelang Krisengebiete wie Afghanistan, den Kosovo oder den Irak. Erst für den Spiegel, später für die Zeit. Einige ihrer Reportagen sind preisgekrönt. Als Kuratorin brachte sie die Geschichten vom Krieg im Februar dieses Jahres auch ins Berliner Haus der Kulturen der Welt.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr zu hören. Jeden Montag dann die Wiederholung von 22 bis 0 Uhr. Und danach abrufbar in sämtlichen digitalen Formaten, die uns heutzutage bekannt sind. Ich heiße Johnny Häusler und ich freue mich sehr heute auf Caroline Ehmke. Flux FM Spreeblick. Caroline Ehmke ist im Studio. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ich habe in der Recherche und beim Lesen deiner eigenen Website, Blog ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, weil du da schon länger nichts gemacht hast, aber bei dem, was man so über dich und von dir lesen kann, habe ich gedacht, um Gottes Willen, wo fange ich denn an, mit dir zu reden? Das ist ja fast unmöglich irgendwie. Deswegen habe ich gerade gedacht, wir fangen mal mit was Leichtem und was ganz Aktuellem an, nämlich du hast als Autorin eine kleine Videoserie begleitet, in der es um Toleranz geht. Die heißt auch Toleranz sind wir selber. Und die kann man auf YouTube sehen. Das sind so 3-Minuten-Clips, 2,5. Mhm. Ich möchte die gar nicht nacherzählen, weil ich finde, die jetzt am Radio sitzen, die sollen das ruhig mal einfach selber bei YouTube suchen. Tolerant sind wir selber, so findet man das. Und aber du kannst mal erzählen, warum es diese Clips gibt, wie die entstanden sind und was die Idee dahinter ist.
Ja, gern. Die Clips sind zusammen entstanden mit der Regisseurin Angelina Macarone. Wir haben die auch gemeinsam produziert und gemeinsam geschrieben und sie hat sie inszeniert. Und die Idee war, dass wir dieser ja ein bisschen auch ermüdenden Diskussion über Gleichstellung von Homosexuellen und Bisexuellen und Trans- und Intersexuellen mit einer gewissen Leichtigkeit und auch Ironie so eine Art filmische Intervention hinzufügen, bei der es uns, glaube ich, ganz wichtig war, dass wir diesen Toleranzbegriff mal so ein ganz bisschen unterwandern. Was uns bei dem Begriff der Toleranz immer schon störte, ist, Toleranz ist eben immer Toleranz von etwas, das man eigentlich ablehnt. Mhm. Also Toleranz organisiert sozusagen Aversion. Und diese Asymmetrie wollten wir zeigen in den Spots, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger und nicht sozusagen in so einer klassisch-pädagogischen Art, sondern mit ja Spaß und Humor.
Und das funktioniert hervorragend, kann ich schon sagen.
Also ja, wir sind ganz beglückt, muss man sagen, weil sie sind jetzt, ich glaube, 2 Wochen auf YouTube und 110.000 Leute haben sie
Wahnsinn,
schon geschaut. Und sie sind seit einer Woche auf, ich glaube, 27 Leinwänden der York-Kinos hier in Berlin zu sehen. Also super. Auch nochmal so ein bisschen größer. Und wir sind ganz, ja, sehr froh, dass das so läuft.
Nimm dir mal ruhig das Mikro noch näher ran. Dann, genau, ja, so wie es bequem ist. Ich habe nämlich erst gedacht so, Toleranz, Videoclips.
Also, muss das sein?
Naja, es muss sein, ja, weiß ich. Aber da gibt's ja immer so diesen Moment, wo man denkt, ach, jetzt sehe ich wieder sowas. Ja, aber tatsächlich gibt's ja auch immer diese Ausnahmen, wo man sagt, boah, das ist echt gelungen und so. Und das gehört ganz definitiv dazu. Es spielt, ohne zu viel verraten zu wollen. Ja, es kehrt diesen Toleranzbegriff eigentlich um. Und es zeigt, dass so dieser Moment der Intoleranz oder des Ablehnens des Anderen eigentlich für alle und jeden gilt.
Ja, es spielt so ein bisschen vor allem mit so Sehgewohnheiten und mit Zuschreibungen. Und man muss auch sagen, es ist erstens hat Angelina Macarone wirklich wunderbar inszeniert. Aber wir waren auch ganz beglückt und sehr dankbar, wer da alles mitgemacht hat. Also es hat auch wunderbare Schauspielerinnen und Schauspieler vom Gorki-Theater, von der Schaubühne. Ein paar Prominente haben irgendwie auch mitgemacht. Also wir waren sehr froh darüber.
Wer hat denn das in Auftrag gegeben?
Also in Auftrag gegeben, in dem Sinn hat es gar niemand, sondern Angelina Macarone und ich haben uns zusammengesetzt und haben einfach selber das Gefühl gehabt, Wir wollen wirklich eine Intervention machen im öffentlichen Raum. Wir wollten auch besonders über YouTube arbeiten. Also wir wollten tatsächlich auch eine andere Art von Öffentlichkeit erreichen. Ich könnte jetzt ja normalerweise als Publizistin auch darüber schreiben, habe das ja auch schon oft gemacht. Aber es ging wirklich darum, so ein bisschen mal zwischenzugrätschen im öffentlichen Raum. Wir haben selber eine Firma gegründet, diese Spots produzieren zu können. Und wir sind unterstützt worden von der Heinrich-Böll-Stiftung und ein paar privaten Spenderinnen, die das Projekt so toll fanden, dass sie uns auch noch ein bisschen Geld gegeben haben. Aber es war viel Eigenengagement und auch sehr viel Engagement des ganzen Teams dabei.
Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, ihr wolltet das unbedingt über YouTube machen. Ist das geht es da auch darum, eine jüngere Zielgruppe zu erreichen?
Ich glaube, das eine war, dass man natürlich einfach sagen muss, das sind sehr kurze Spots, die sind 2 Minuten lang. Ich glaube, dass YouTube einfach auch ein Format ist, in dem so etwas gut funktioniert. Und wir wollten auch tatsächlich eher erstmal eine virale Reaktion erzeugen, gucken, spricht man Leute an, verbreitet sich das über Social Media. Es hat auch dieses Tempo, es ist sehr, sehr schnell, wenn man so will, von Bettina Böhler geschnitten. Und uns ging es in diesem Interventionscharakter, da schien uns tatsächlich auch YouTube einfach ein gutes, ja, ein Format zu sein.
Könnt ihr das messen irgendwie? Seht ihr, guckt ihr euch an? Ich meine, man kann ja ganz viel einsehen bei YouTube, wenn man so einen Kanal da hat oder die Videos hochlädt. Sieht man also ein bisschen, aus welchen Ländern kommen die Leute und so. Ja. Bei Alter finde ich es immer schwierig, weil da gibt ja sowieso jeder unter 15 ein falsches Datum ein. Aber
ja, das kann ich eigentlich auch gar nicht richtig analysieren, was stimmt davon nicht. Aber das für mich Interessante war, wir haben im Verlauf eigentlich erst der Produktion, man muss sagen, wir haben angefangen vor 1,5 Jahren, glaube ich, haben wir uns das erste Mal getroffen, um darüber nachzudenken, sowas zu machen. Die politische Situation, nicht nur in Osteuropa, sondern auch in Europa, hat sich ja seither wirklich verschärft. Also als wir anfingen, gab es noch nicht 100.000 Leute in Frankreich, die auf die Straße gegangen sind, dagegen, dass Menschen, die so lieben und begehren wie wir, Kinder adoptieren dürfen. Es gab noch nicht die Petition in Baden-Württemberg gegen den Bildungsplan, in dem sexuelle Vielfalt verankert ist, wo 180.000 Leute unterschrieben haben. Das heißt, im Verlauf unseres Nachdenkens über dieses Projekt hat sich einfach auch, ja, ich würde sagen, der politische Kontext auch nochmal verschärft und ist härter geworden. Ich weiß auch gar nicht, ob uns die Leichtigkeit, mit der wir da rangegangen sind, jetzt noch so gelingen würde. Aber wir haben dann eben auch entschieden, diese Spots zu untertiteln. Wir haben sie in 5 Sprachen untertitelt. Es gibt sie auf Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch und Türkisch. Und beispielsweise der erste Spot ist allein in der französischen Version 49.000 Mal geklickt worden.
Ist das die häufigste Untertitelung? Also die Untertitelung mit den häufigsten Abrufen?
Ja, also okay. Nun hatten wir vermutet, dass es naheliegenderweise bei der russischen Version nicht so ganz einfach ist, die zu verlinken, weil in Russland ja nicht Homosexualität kriminalisiert wird, sondern das positive Sprechen darüber. Und natürlich ist dann, wenn du einen solchen Spot verlinken würdest, würde das vermutlich als Propaganda schon gewertet werden.
Dass das positive Sprechen darüber ist?
Ja, also es ist das Gesetz ist ein Antipropagandagesetz.
Okay.
Es ist eine der Verteidigungsstrategien der Regierung Putin war auch immer zu sagen, ich sage es mal etwas salopper, wir kriminalisieren ja gar nicht Homosexuelle, die können ja irgendwie so sein, aber es darf nicht vor Minderjährigen positiv über Homosexualität gesprochen werden.
Okay.
Und das ist natürlich in dem Moment, in dem du es auf YouTube stellst, kannst du ja gar nicht regulieren, wer das schaut. Klammer auf, ich will ja auch, dass es alle schauen können. Ja. Aber es ist klar, dass es deswegen in der Verbreitung und Kommunikation für Leute, die dort leben, nicht ganz einfach ist.
Ich würde da gleich gerne noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Wunder dich bitte nicht, wenn ich hier auf meinem Telefon rumklicke. Ich schreibe nicht nebenbei SMS oder so, sondern ich habe da meine Notizen. Also nicht. Ich hoffe, dass das nicht unfreundlich aussieht.
Aber wir sprechen an die russische Botschaft.
Genau, ja, die kriegen das jetzt alles mit. Ich schreibe das hier alles rein direkt. Nein, natürlich nicht. Caroline Emke ist zu Gast im Studio und wir haben gerade über die auf YouTube und in Kinos, zum Beispiel in Berlin, in den Kinos, die zur York-Gruppe gehören, zu sehenden Videoclips geredet. Tolerant, Fragezeichen, sind wir selber, Ausrufezeichen, so heißen die, findet ihr auf YouTube, könnt ihr euch angucken. Ich muss jetzt zugeben, dass ich so bis vor ein paar Jahren hatte ich ja so den Eindruck, dieses ganze Thema Homophobie in Deutschland, im eigenen Kulturkreis zumindest, irgendwie ist so, ist irgendwie, da müssen wir jetzt nicht noch weiter, was ist. Mhm. Ach, wie schön. Und so ist natürlich diese Filterblase, in der man lebt. In Berlin, dann vielleicht nochmal in Kreuzberg und in anderen Bezirken und so, wo man denkt, hey, alles supi. Und plötzlich hat man den Eindruck, du hast es gerade schon angedeutet, das hat sich doch wahnsinnig verschärft wieder in den letzten Jahren. Es gibt wieder viel mehr Aktivisten auch, die sich einsetzen und die sich kümmern. Wir haben aber plötzlich Bücher in den Bestsellerlisten, wo also mit einem Hass und einer Aggression gegen Homosexuelle gewettert wird, dass man sich fragen muss, woher kommt das?
Ja, ich glaube, das ist eine gute Frage, auf die ich sozusagen keine gute Antwort habe. Woher das kommt, weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das nicht möglicherweise etwas ist, was es die ganze Zeit schon gab und wir es nur nicht wirklich wahrgenommen haben oder ob es jetzt lauter und schriller sich artikuliert. Man muss sagen, es ist ja nicht nur gegen Homosexuelle und Bisexuelle und Trans, sondern es ist natürlich auch gegen Muslime. Also ich würde mal sagen, das ist eben immer noch da, die Islamophobie. Es ist jetzt auch verstärkt, also zumindest bei diesen Titeln, von denen du da sprichst, auch gegen Frauen. Also es ist auch mit einer Form von, es ist Sexismus und es ist Misogynie. Ich bin nicht ganz sicher, A, woher es kommt und B, was es ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist so eine Art Homophobie zweiter Ordnung. Also die sagen ja alle, ich habe gar nichts gegen Homosexuelle. Ja. Also nicht alle, aber viele. Ja. Aber warum müssen die darüber reden? Ja, es ist relativ ähnlich wie, also mindestens die Struktur des Arguments von Wladimir Putin. Also es ist auch, ich habe so, die dürfen das ja sein, aber darüber soll nicht geredet werden. Und ich bin allerdings auch wirklich erschrocken. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das noch so stark ist. Man muss sagen, in den Koalitionsverhandlungen zwischen der SPD und CDU ist die Frage der Gleichstellung von Homosexuellen ja wirklich das allererste Thema gewesen, das unter den Tisch gefallen ist. Da ist nicht mal mehr kontrovers drüber diskutiert worden. Man hat den Eindruck, das Bundesverfassungsgericht muss Angela Merkel vor sich hertreiben, dass sie sozusagen nur widerwillig den mühsam erstrittenen Urteilen sozusagen so hinterherhinkt. Und ich habe eigentlich den Eindruck, dass es damit zusammenhängt, dass es eben nicht einen einmaligen Akt gab, mit dem einmal sozusagen Emanzipation von LGBTI juristisch sozusagen verankert wurde, sondern immer so sukzessive so ein kleines bisschen. Es gab immer so ein bisschen, man durfte so ein bisschen mehr teilhaben, ja, so ein bisschen mehr inklusiv. Und damit hat sich, glaube ich, über die Jahre eben genau nicht der Eindruck von Gleichheit, sondern eben der doch immer noch irgendwie ungleich verstärkt. Und deswegen trauen sich jetzt auch diese Stimmen auch so laut und so vehement zu sein. Und
aber liegt es nicht auch ein bisschen daran, dass ist der Widerspruch eigentlich ein anderer geworden, weniger geworden oder so? Ist die Ächtung, die gesellschaftliche, von solchen Haltungen nicht groß genug? Ich meine, also die Bücher werden ja beantwortet, auch in der großen Presse. Da wird ja dann durchaus teilweise einzelne Zeilen sogar auseinandergenommen und so. Da gibt's ja genug Widerspruch. Ist natürlich aber auch wieder so eine eigene, doch auch elitäre Filterblase, in der das stattfindet. Also ich frage mich aber auch, ob's vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren irgendwie größeren gesellschaftlichen Widerspruch gab. Wahrscheinlich nicht.
Naja, ich würde sagen, mich beunruhigt das jetzt nicht erst in dem Moment, in dem ich betroffen bin, sondern mich hat das schon beunruhigt in dem Moment, in dem es eine Allianz zwischen der Bild-Zeitung und dem Spiegel bei Tilo Sarrazins Buch gab. Und mich hat schon wirklich die Islamophobie sehr umgetrieben, die interessanterweise sich ja in allen möglichen Milieus artikuliert hat. Also das war ja gar nicht nur der rechte Rand, sondern das ist ja sehr weit auch ja im bürgerlichen und sozusagen gebildeten Milieu hat sich das artikuliert. Und also insofern, da hat es mich auch schon beunruhigt und nicht erst, wo ich sozusagen selber als Homosexuelle betroffen bin. Na klar, man kann sich natürlich fragen, gibt es da eine gewisse Form von Verrohung? Ist so dieser Konsens der Mitte darüber, was Umgang in der Öffentlichkeit mit Marginalisierten oder Minderheiten angeht, ist der brüchiger geworden? Das glaube ich ja. Das glaube ich aber macht sich schon früher fest. Ich würde sagen, es macht sich schon mit Walsers Paulskirchen Rede. Da hatte ich das Gefühl, da war so dieser Konsens, wie man in der Bundesrepublik sich auf die Shoah bezieht, der war auf einmal irgendwie unter, also anders noch und in einem anderen Milieu unterwandert, als es das vorher gab.
Man muss da wahrscheinlich auch, man muss da wahrscheinlich die einzelnen Phobien irgendwie nochmal voneinander trennen, obwohl das da alles immer so in einen Topf kommt, genau. Ja. Aber ich meine, speziell bei Homophobie frage ich mich, eigentlich seitdem ich mir selber Fragen stelle, wovor die Leute eigentlich Angst haben.
Ja gut, das frage ich mich natürlich auch.
Also ich meine, ich will nichts anderes in Schutz nehmen. Ich möchte jetzt nicht sagen irgendwie, aber ich kann verstehen, wenn jemand noch nie aus seinem Kämmerlein rausgekommen ist, dass das, weiß ich nicht, eine fremde Kultur, Religion oder so ihm, wenn der eigene Status quo, wenn man feststellt, das eigene Leben ist nicht die einzige Form von Leben und Denken, die es gibt, dann ja, kann ich verstehen, dass jemand unsicher wird, sagen wir mal so, um da ganz vorsichtig zu bleiben. Aber das ist, also in dem Fall ist es doch so, dass das mein Leben so, es gibt doch niemanden, der mich zu irgendwas zwingen will oder der also ich verstehe es einfach wirklich
nicht. Ich glaube, das, womit das, also was in der Angst immer mitschwingt oder was die Angst eigentlich ist, ohne dass sie wirklich ausgesprochen wird, ist, glaube ich, Ansteckung.
Echt?
Ich glaube schon, also ich glaube, ich glaube, die Angst, die wir erleben bei den Eltern, die Angst haben, oder vielleicht die behaupten ja noch nicht mal, dass es Angst sei, sondern die sagen, es gäbe gute Gründe dagegen, dass über Sexualität und Homosexualität im Schulunterricht gesprochen wird. Und auch übrigens Leute wie Volker Kauder von der CDU, wenn der argumentiert, warum also homosexuelle Paare keine Kinder adoptieren sollten, dann wird immer mit dem Wohl des Kindes argumentiert, wo du dich ja fragst, ja, warum soll das dem Kind schaden? Und ich glaube, die Angst ist wirklich die Angst vor Ansteckung. Ich glaube, die Vorstellung ist, wenn Kinder oder Menschen erfahren, dass man anders lieben und begehren kann, dass sie das dann auf einmal auch wollen würden. Und die Sorte von Gespräch würde ich ja richtig gerne führen. Also ich finde sozusagen in dem Sinne gar nicht unbedingt schlimm, wenn Leute Ängste artikulieren. Ich glaube nicht, dass jede Angst zu einer Rechtfertigung von Gewalt und Brutalität taugt. Aber ich glaube, manche dieser Sorgen fände ich gar nicht schlecht, wenn sie mal artikuliert würden, weil man sie einfach beantworten kann. Sagen kann, nein, ja, Homosexualität ist nicht ansteckend und Sexualität überhaupt lässt sich nicht sozusagen über Ansteckung übertragen. Sonst wäre ich heterosexuell geworden, weil das mit Sicherheit die Sexualität war, die sozusagen überall in der Öffentlichkeit sichtbar war und die kommuniziert wurde als Norm.
Ich finde ja deswegen, gerade in Berlin hängen gerade so ganz viele Plakate, auf denen drauf steht, wann hast du beschlossen, heterosexuell zu sein? Und das ist ja eigentlich eine sehr klug gestellte Frage, weil man ja immer sagt irgendwie, als wäre das ein Entschluss. Also
ich glaube übrigens auch, wir haben diese Idee der Ansteckung, hat es in anderen Bereichen auch gegeben. Ich glaube auch, dass die Angst vor dem Kopftuch, also sozusagen die Vorstellung, dass also gleichsam schon der Anblick einer gläubigen Muslima, die ein Kopftuch trägt, alle anderen auch unterdrücken würden, hat ja auch so eine Idee von Ansteckung. Also ich glaube, dass sich die Angst vor der Andersartigkeit oftmals bahnbricht eben in dieser Sorge vor Ansteckung. Und das ist sozusagen bedauerlich, und da muss man überlegen, mit wie vielen verschiedenen Strategien reagiert man darauf, ja, mit Aufklärung oder mit Humor oder eben auch mit einer gewissen Form von dann politischer oder auch juristischer Härte.
Caroline Ehmke ist nämlich im Studio. So, jetzt habe ich es richtig.
Ja, genau.
Oh Mann. Naja, seht ihr, lernt er hier noch was bei uns. Caroline, ich habe gerade gesprochen von Menschen, die vielleicht aus ihrem eigenen Kämmerlein noch nicht rausgekommen sind. Das ist ja ein Vorwurf, den man dir nun überhaupt nicht machen kann. Was war das letzte Land außerhalb Deutschlands, in dem du warst?
Das letzte Land, in dem ich außerhalb Deutschlands war, war Polen. Also jetzt nicht.
Das ist bei mir auch so, glaube ich.
Nee, Dänemark noch, aber okay. Ist jetzt ganz nah, also Nachbarland. Da war ich im Zuge einer Langzeitbeobachtung, eine Reportage über Flüchtlinge, die in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt untergebracht werden. Und ich hatte dort ein tschetschenisches Paar kennengelernt, die abgeschoben wurden. Und die wurden nach Polen abgeschoben und dann bin ich ihnen sozusagen nachgereist. Okay. Und habe sie dann nochmal besucht, wo sie dann gelandet waren, im Nordosten von Polen.
Jetzt muss ich ein bisschen weiter erzählen.
ich hatte eben eine Reportage gemacht eben über dieses Flüchtlingsheim in Eisenhüttenstadt. Und es besteht eben sowohl aus einem Flüchtlingsheim als auch aus einem Abschiebegewahrsam. Und in diesem Abschiebegewahrsam saß ein ganz junges Paar, die gerade im Hungerstreik waren, was noch niemand bemerkt hatte dort, weil sie nur Russisch sprachen und entweder jemand in der Phase gerade nicht mit ihnen gesprochen hatte oder keiner Russisch konnte. Auf jeden Fall hatte noch niemand bemerkt, dass die im Hungerstreik sich befanden, gegen die Umstände eben ihrer Inhaftierung. Und die waren ungeheuer verzweifelt. Und ich habe dann eben darum gebeten, dass sie in irgendeiner Weise versuchen, Kontakt mit mir zu halten, dass ich eben weiterhin weiß, was mit ihnen geschieht, wenn sie einmal abgeschoben sind. Und dann waren sie so ein paar Wochen lang, tauchten sie nicht auf. Und dann haben sie sich glücklicherweise über die Dolmetscherin gemeldet. Und dann bin ich mit dem Fotografen Sebastian Bolesch zusammen und der Dolmetscherin dann dahin gefahren und habe sie ja eben in so einer Situation wiedergefunden, in einem grässlich stinkenden, ärmlichen Unterbringung. Ungeheuer ängstlich, weil sie gar nicht wussten, was mit ihnen geschehen würde. Einsam und isoliert auch, weil sie dort niemanden kannten. Und wie dann aber eben solche Begegnungen sind, haben die gar nichts hatten, das kenne ich viel aus anderen Ländern, dass die gar nichts haben, besonders großzügig und besonders gastfreundlich sind. Und die haben von diesem Geld, das hinten wie vorne nicht reichte, uns dann bekocht. Und wollten sich auch nicht einladen lassen, irgendwie in die Stadt da. Es war ein sehr bewegender und sehr nah, also sehr eindringlicher Besuch. Und so, das war jetzt mein letzter, meine letzte Reise ins Ausland.
Du hast gerade schon gesagt, du kommst den Leuten, die du dann begleitest bei so einer Reportage oder für deren Schicksal du dich interessierst und was du dokumentierst, sehr nahe. Ist das, hast du da als Journalistin, gibt's da jemals Konflikte? Also es gibt ja dieses Phänomen, dass Fotografen zum Beispiel, Kriegsfotografen, wo man dann sagt, warum greift der da nicht ein? Und er sagt, ich bin hier als Beobachter, als Reporter, ich dokumentiere das für die Welt und das ist, was ich tue. Und so ist das was womit du zu kämpfen hast, dass man sagt, ich helfe euch jetzt, ich kümmere mich oder so? Oder?
Also es gibt Situationen, bei denen ich selbstverständlich nicht mir Notizen mache, sondern helfe. Mhm. Also wenn irgendjemand auf der Straße liegt und verletzt ist, selbstverständlich versuche ich Leuten zu helfen. Ich halte aber auch überhaupt gar nichts von dieser letztens wieder aufgebrandeten Diskussion über Objektivität des Journalismus und distanzierte, neutrale Beobachter. Ich halte das im besten Falle für naiv. Im schlimmsten Falle für einen Selbstbetrug einer Zunft, die sich nicht mehr traut, sich für irgendetwas zu engagieren. Das heißt nicht, dass ich nicht selbstverständlich in den Situationen darüber nachdenke, ob das stimmt, was ich höre, dass ich so genau wie möglich versuche zu recherchieren, diese Geschichten, die ich erfahre oder beobachte, nachzurecherchieren. Es heißt natürlich auch, dass ich mit einem gehörigen Selbstzweifel immer unterwegs bin, und auch mit dem Fotografen, mit dem ich eben seit 14 Jahren zusammen reise, mit Sebastian Bolesch, immer im Gespräch darüber bin, wie schätzt du das ein? Irren wir uns? Könnte das anders sein? Gibt es noch andere Stimmen? Und natürlich, dass man versucht, möglichst fair zu sein gegenüber verschiedenen Perspektiven und Parteien. Aber selbstverständlich mache ich mich mit einer Sache gemein und ich finde auch nichts fataler als dieses ewige Zitieren von dem von mir sehr geschätzten Hajo Friedrichs Satz, dieses, ein Journalist darf sich nicht mit einer Sache gemein machen. Natürlich mache ich mich mit einer Sache gemein, das sind Menschenrechte. Und es ist die Genfer Konvention. Und das bedeutet aber auch, dass man, und ich glaube, darauf zielte ja deine Frage, in bestimmten Situationen darüber nachdenkt, könnte jetzt jemand anders vielleicht viel besser helfen als ich. Mhm. Also natürlich, wenn da jetzt Ärzte sind oder Krankenschwestern, um Gottes Willen ist das nicht meine Aufgabe, mich da einzumischen oder zu helfen. Und natürlich ist meine Aufgabe die der Dokumentation. Und je besser ich die mache, umso eher hofft man vielleicht, kommen die richtigen Helfer dahin. Aber gewiss, man stellt immer Nähen her zu den Menschen, mit denen man spricht. Und das ist, würde ich mal sagen, gleichermaßen Glück wie dann auch natürlich Belastung.
Weiter geht's hier bei Flux FM Spreeblick mit Caroline Emke. Wir haben, so Stichpunkte aufgeschrieben, ne? Da kommt zu deiner Person Interessensgebiete und Gebiete, auf denen du arbeitest, Globalisierung, Theorien der Gewalt, Zeugenschaft, Fotografie, kulturelle Identitäten und noch viel mehr.
Das ist klingt schrecklich oder strahlst du nicht
an? Nee, das klingt nicht schrecklich, sondern es ist natürlich, ja. Ich habe es eingangs schon gesagt, das ist eine echt harte Aufgabe für jemanden, der sagt, hey, und da halte ich doch mal ein bisschen mit Caroline Emke. Das ist,
wie gesagt, es läuft ja nicht so schlimm bisher.
Nee, bisher wir meandern so durch die verschiedenen Themen durch. Und du musst nur sagen, wenn du sagst, das liegt mir noch wahnsinnig am Herzen, darüber möchte ich reden. Aber Gewalt ist schon auch etwas, was natürlich durch Reisen in Krisengebiete, womit du dich zwangsläufig auseinandersetzt. Setzen musst. Es ist ja wahrscheinlich eine Frage, die dir 30.000 Milliarden Mal schon gestellt wurde, aber neben...
Ist das als Frau? Das ist meine Horrorfrage. Nee. Ich habe so drei Lieblingsfragen, die ich ganz schrecklich finde. Die eine ist, wie ist denn das so als Frau in den Gegenden?
Echt? Nee, die Frage hätte ich nicht gestellt.
Die andere Frage ist, gibt Ihnen Gewalt einen Kick?
Das ist die hätte ich auch nicht gestellt.
Und die dritte ist, die wird mir jetzt inzwischen etwas seltener gestellt, aber früher kam die immer, welcher Mann macht eigentlich ihr Leben mit?
Das ist
so meine Hitliste.
Okay, meine Frage ist auch nicht viel besser, aber ich bin so ein bisschen stolz drauf, dass ich diese drei Fragen überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
Ja.
Sondern für mich stellt sich die Frage, wie gleicht man das aus, was man teilweise mit ansehen muss?
Das ist eine ganz wunderbare Frage.
Oh, danke schön. Ich bin sehr froh, dass Sie sie stellen.
Also das Erste, was man sagen muss, ist, dass man auf diesen Reisen eben nicht nur Furchtbares erlebt, sondern wie ich das eben an diesem Beispiel von dem tschetschenischen Paar in Polen, dem Flüchtlingspaar, das gar nichts hatte, beschrieben habe, man wird auch ungeheuer beschenkt und hat sehr, sehr berührende und beglückende Erlebnisse auch mit Menschen vor Ort. Es gibt auch ganz viel an diesen Reisen, das ich ungeheuer mag und mir liegt. Also ich mag gern verschiedene Gewürze und ich mag gern in diesen Küchen sitzen, wenn es Küchen gibt, und mit den Leuten kochen und reden und bin ungeheuer gern mit diesem Fotografen gemeinsam da auf Reisen. Also das heißt, es ist auch etwas, was gerne mache, sozusagen, ohne dass das jetzt komisch klingt. Der andere Teil, der damit zu tun hat, dass es eben auch einen belastet, dass man wieder abreisen darf, wenn andere Leute da bleiben müssen in dem Elend. Das ist einen belastet, dass man sieht, dass Hilfe nicht kommt oder zu spät kommt oder dass die Strukturen von Ausgrenzung und Exklusion und Gewalt anhalten in bestimmten Regionen und sich daran gar nichts ändert. Also natürlich fährt man auch mit diesen einerseits erschütternden Einsichten wieder zurück und gleichzeitig auch mit einer ganzen Vielzahl von Bildern, die einfach nur eine Zumutung sind. Und ein Stück weit würde ich immer sagen, dafür gibt's halt keinen Ausgleich. Und das verarbeitet man auch nicht. Das bleibt. Und ich habe auch gar nicht den Ehrgeiz oder die Vorstellung, dass man damit zurechtkommen sollte. Manchmal frage ich mich auch, warum sollen wir eigentlich immer mit diesen Dingen, an denen wir leiden, so leichthändig zurechtkommen? Was ist denn das eigentlich für eine Vorstellung?
Ist ja auch eine berechtigte, also man muss das ja nicht.
Nein, ich glaube, das, was schwierig ist, sind die Wechsel. Also ich finde es sozusagen ganz schwierig, dann wieder zurück nach Berlin zu kommen. Nicht, weil ich nicht gerne in Berlin bin, sondern weil man manchmal oder für eine Weile lang zumindest so ein bisschen den Maßstab verloren hat. Ja, und die Freunde haben immer noch dieselben Beziehungskrisen, die sie irgendwie seit 15 Jahren haben. Es gibt halt andere Sorgen, so.
Ja, es gibt ja da keine, genau. Man sagt ja auch immer, man sagt ja, guck mal, wie es anderen geht, denen geht's ja noch viel schlimmer. Trotzdem ist ja die eigene Sorge vielleicht im Moment die größte.
Genau, also es gibt überhaupt gar keine Hierarchie und natürlich sind die genauso ernsthaft und also übrigens auch die politischen und sozialen und ökonomischen Schwierigkeiten natürlich genauso ernst zu nehmen wie woanders auch. Und trotzdem braucht man so ein bisschen wie so eine Quarantänezeit, bis man sich wieder so zurechtfindet. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Sachen, wo ich sofort wahnsinnig froh bin, wenn ich hier bin. Ich lebe in Kreuzberg, bin unglaublich froh, wenn ich so in die Nachbarschaft wieder komme. Natürlich auch, wenn ich als Homosexuelle leicht und offen mich bewegen kann und nicht darüber nachdenken muss, wie schwierig das ist, vielleicht wie in den Ländern, in denen ich vorher war.
Wir haben jetzt noch einen Song, den du mitgebracht hast. Liz Wright, My Heart. Wenn du noch was sagen willst zu den Liedern, irgendwie kannst du das gerne tun.
Also Liz Wright verehre ich sehr. Ich höre die besonders gern. Und man durfte ja nur 5 Lieder, glaube ich, mitbringen. Es war eigentlich viel zu wenig.
Ja, das stimmt. Das ist auch zu wenig. Wir müssen mal die Quote erhöhen. Das ist wirklich
wir
wahr.
Wir können weniger sprechen und mehr Musik machen.
Das ist gemischt. Ich habe neulich auf diese Sendung mit Jürgen Vogel die Reaktion bekommen, dass jemand meinte, viel zu wenig gesprochen, viel zu viel Musik. Aber der hat tatsächlich dann einfach auch noch mehr Musik mitgebracht und dann haben wir das irgendwie reingekloppt. Vielleicht müssen wir es einfach mal erhöhen. Die richtige Mischung, wie immer. Gleich geht's weiter.
Flux FM Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Heute zu Gast bei Johnny Häusler, Caroline Inke. Als Dozentin lehrte Caroline Inke an der Yale University und war Beraterin des Studiengangs für Journalismus an der Hamburg Media School. Seit der Spielzeit 2004-2005 ist sie außerdem Moderatorin der monatlichen Diskussionsveranstaltungen Streitraum an der Schaubühne Berlin. Auch als Autorin hat sie sich einen Namen gemacht. 2012 erschien ihr autobiografisches Buch »Wie wir begehren«, in der sie über die Entdeckung ihrer Homosexualität spricht. Ende des letzten Jahres erschien ihr aktuelles Buch »Weil es sagbar ist« über Zeugenschaft und Gerechtigkeit. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Caroline Inke.
Die zweite Hälfte von Flux FM Spreeblick. Was ihr hört jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr, jeden Montag von 22 bis 0 Uhr und danach in digitaler Form im Internet. Heute zu Gast hier Caroline Inke. Mein Name ist Johnny Häusler. Hallo. Caroline, du hast gerade erzählt, du lebst in Kreuzberg. Glaubst du mit der Weltkenntnis, die du hast, mit den Ländern, mit dem Hintergrund der Länder, die du schon bereist hast, glaubst du, dass Kreuzberg ein Modell ist für das Zusammenleben in Großstädten? Also es hakt ja noch an ganz vielen Ecken und Enden. Ich meine das jetzt nicht nur im positiven Sinn, aber ich habe ganz oft den Eindruck, diese Mischung, die es da gibt und diese Ecken, man kann ja um die Ecke gehen, da ist es dann plötzlich total teuer und schick und weiß ich nicht was. Und auf der anderen Straßenseite ist es dann das Gegenteil. Es ist ein relativ großer Kulturmix, könnte noch größer sein, finde ich sogar. Aber ist das, wenn du so auch an andere Großstädte denkst, ist das was vorbildliches Modell sein kann?
Ja, das ist interessant. Also das eine ist, das ist eine ganz intuitive Antwort auf die Frage, ist, dass ich für mich Kreuzberg natürlich gerade als jemand, die so viel reist, so ein besonders schönes Zuhause ist, weil ich eben das Gefühl habe, es ist nicht so ein extremer Gegensatz. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, aus Haiti oder Gaza zurückzukommen und ich lande in Hamburg-Harvestehude. Also das wäre ein Clash of Cultures. So. Insofern gibt es so etwas für mich sehr Vertrautes, weil ich eben das Gefühl habe, es ist eben wie in so einem Brennglas gibt es
all diese verschiedenen... Du hast ja auch von Gerüchen und so gesprochen.
Genau, die Gerüche, die Gewürze. Also es ist mir in dem Sinne ganz eben vertraut. Und ich glaube auch, dass es die genau von dir angesprochene Mischung natürlich etwas ist, was sehr schön ist. Also dass es nicht so segregiert, also sozusagen an der einen Stelle wohnen nur arabische Familien, an der anderen Stelle wohnen nur türkische Familien. Das ist ja auch ein Modell sozusagen in Großstädten. Insofern gefällt mir das ja sehr gut.
Ich glaube, New York ist separierter, ne?
Also genau. Ich glaube allerdings schon auch, dass das, was in Kreuzberg ganz schön ist, dass man das Gefühl hat, es haben sich eben auch so Schichten von ganz unterschiedlichen Einwanderungswellen so nach und nach sedimentiert. Also einerseits natürlich aus der ersten Generation der Gastarbeiterfamilien, die da hingekommen sind, aber natürlich auch die politische Einwanderung, die es gegeben hat, die da hingegangen ist und die natürlich nochmal ein ganz anderes soziales Milieu auch gebracht hat zu dem, was vielleicht vorher eher so eine Arbeiterkultur war. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant, auch zu sehen, ja, diese Ungleichzeitigkeiten dieser verschiedenen Bewegungen. Wir sehen ja jetzt wieder sozusagen welches, ob das Menschen aus Israel sind oder aus Frankreich oder aus Spanien. Also es vermischt sich ja wieder. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, dass es in diesem Stadtteil, weil man könnte wahrscheinlich auch andere Stadtteile nehmen, sich eine ganze Reihe von den politischen Fragen so ganz stark kristallisieren, also Fragen von Bildung, natürlich Fragen von Stadtentwicklung und Gentrifizierung, Fragen vom Zusammenleben der Kulturen und was so ein hybrider Heimatbegriff vielleicht sein könnte, liegt mir jetzt als Begriff natürlich nicht, aber was da entsteht, ist
aber etwas, nur weil er so komisch besetzt ist, ne?
Ja, also man muss ihn halt resignifizieren.
Ja. Wie so viele andere Begriffe auch.
Ja. Ja, aber einfach, also ja, für mich ein Stadtteil, in dem ich sehr, sehr gerne, also nicht nur gerne lebe, aber eben auch diese Fragen beobachten kann.
Sind, wie formuliere ich das am besten, sind Länder oder sind Kulturen, sind Gegenden, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht und ja, oder mal ganz flach gefragt, sind ärmere Kulturen toleranter als reichere?
Nein, das glaube ich nicht. Also einerseits, weil wir natürlich dieses berühmte, in der Öffentlichkeit immer wieder gern verwandte Argument in Anführungsstrichen kennen, dass also mit einer erhöhten Arbeitslosigkeit nimmt sofort die Ausländerfeindlichkeit zu. Wenn wir uns anschauen, wie die Erfolge jetzt nur in Europa, wenn wir uns anschauen, wo die rechtspopulistischen Parteien zugenommen haben, auch in welchen Kommunen beispielsweise, kann man sagen, also man kann jetzt nicht davon sprechen, dass in ärmeren Gegenden automatisch der Respekt vor Andersartigkeit höher wäre. Ich würde allerdings auch davor warnen, sozusagen zu glauben, also das Umgekehrte stimmt auch nicht. Also nur weil Menschen arm sind, deswegen sind sie nicht automatisch intolerant oder Ressentiment geladen. Nein, ich glaube nur, ich betone das eigentlich immer nur, wenn ich in diese Gegenden fahre und die Leute einen so bedauernd anschauen, nach dem Motto, du Arme musst nach Haiti oder du Arme musst in den Irak oder so. Also erstens fahre ich ja freiwillig hin. Und dann, weil ich eben auch sagen würde, man erlebt eben auch ja große Momente von Solidarität und von Hilfsbereitschaft und von ja Offenheit.
Da darf man nicht rübersprechen, wenn diese Stimme erklingt. Anthony and the Johnsons, natürlich, wie ganz viele von euch hoffentlich erkannt haben, Hope There's Someone. Hast du auch mitgebracht, Caroline? Irre, oder?
Ja, grandios. Ich habe ihn einmal live gehört in der Volksbühne hier in Berlin und muss sagen, dass mich eben nicht nur die Stimme so berührt hat, sondern das ist schon eine sehr, sehr, sehr starke, ja, charismatische Figur und ohne so einen riesen Bohai auf der Bühne zu machen, also ohne jetzt da so ein Selbstdarsteller zu sein, sondern eher zurückhaltend, eher also schüchtern wirkend nachgerade auf der Bühne. Sehr beeindruckend.
Wie wichtig ist denn Musik für dich?
Überlebenswichtig.
Es gibt auch Leute, die sagen auch die Frage, boah, ich hör ganz gerne so Radio.
Ich wäre, glaube ich, sehr, sehr viel lieber Musikerin geworden als ja, Autorin.
Wirklich? Hast du ein Instrument gelernt?
Ja, oder? Also lausig, aber...
Ist ja egal, gibt's auch andere.
Nein, ich habe Klavier und Querflöte gespielt und gesungen sehr lange im Chor. Bin also eher sozusagen klassisch-musikalisch sozialisiert. Zu meiner Zeit war das ehrlich gesagt auch noch ganz üblich an dem Gymnasium, auf das ich gegangen bin. Also es war jetzt gar nicht eine Klassenfrage, sondern es war tatsächlich noch was, was in Schulen so als, ich glaube, so selbstverständlich genommen wurde wie Deutsch. Mhm. Und ich glaube, dass das einfach ein so viel eine schönere Tätigkeit wäre, weil man im Ausüben dessen, was einem selber Freude macht, anderen Freude macht. Und das ist natürlich beim Schreiben überhaupt nicht so. Ich brauche aber auch Musik. Also ich könnte keinen einzigen Text schreiben, ohne Musik zu hören.
Kannst du beim Schreiben Musik
hören? Ja,
wirklich? Immer. Auch mit Gesang? Also bei mir geht das nur bei Instrumentalmusik.
Das ist ein bisschen unterschiedlich. Das stimmt schon. Also natürlich, wenn man Text hört, kann einen das dann nochmal irritieren eher, aber ohne Musik habe ich, glaube ich, noch nie einen Text geschrieben.
Wie ist das mit Feedback bei dir? Also, weil klar, als Musikerin würdest du auf der Bühne stehen und, also wenn man auf der Bühne steht, kann ja auch sein, dass man nur Aufnahmen macht, nur in Anführungszeichen. Aber ist das was, gerade so letzten 10, 15 Jahre hat sich ja das Schreiben auch wahnsinnig verändert im Sinne von, welche Kanäle gibt es, auf denen man lesen kann, online und so weiter und natürlich auch Feedback. Liest du zum Beispiel Kommentare unter deinen Texten?
Nein, also das glaube ich so ein bisschen aus Selbstschutzgründen nicht. Das hat damit zu tun, dass ich einfach über Regionen schreibe, die solcher Art von, also sagen wir mal so, die so emotionsbesetzt oder auch ideologisch so unglaublich besetzt sind, also wie eben den Nahen Osten. Du kannst praktisch nichts über den Nahen Osten schreiben, ohne dass du eigentlich von beiden Seiten beschimpft wirst. Ich neige dazu, mich zu wehren, dass es irgendwie sozusagen nur zwei Seiten gibt und auch die Vorstellung, dass man sich da entscheiden müsste oder verorten müsste. Auch wenn du dich zum Thema Islam äußerst. Übrigens, interessanterweise, mein Eindruck ist da, wenn du als Nicht-Muslimin die Rechte von Muslimen verteidigst, das scheint die Leute besonders zu empören. Also als ob man sozusagen Verrat beginge. Das versuche ich dann tatsächlich zu meiden, aber es gibt doch sehr oft Leserbriefe, die dann über die Redaktion kommen oder Leute, die einen Verlag schreiben zu den Büchern, die ich gemacht habe. Die lese ich natürlich immer.
Wir können ja kurz beim Islam bleiben oder bei muslimischen Gesellschaften. Du hast vorhin so ein bisschen gesagt, du fährst manchmal aus Gegenden weg, wo zum Beispiel Gewalt herrscht und du weißt irgendwie, es wird sich so schnell leider nichts ändern und es wird nicht geholfen werden und so, wo mir echt immer unklar ist. Ich meine, ich weiß von mir selber, wie viel ich verdränge. Ja, also man ist ja so dermaßen informationsüberflutet, dass man zumindest aus verschiedensten Quellen doch einiges mitbekommen kann, wenn man will. Und ich merke, wie ich mich davon manchmal abschotte, weil ich es nicht schaffe, einfach weil auch die schiere Menge nicht funktioniert. Ich denke mal, dass du dich dann auch in den Phasen, wo du eine Reportage machst, zum Beispiel konzentrierst. Und siehst du für diese ganze globale gegenseitige Angst, die herrscht, speziell zwischen Religionen, speziell zwischen Kulturen, siehst du, dass das besser wird, dass Menschen klüger werden, mehr aufeinander zugehen, oder sagst du, das wird sich alles noch ewig hinziehen und es?
Ich glaube, da gibt's eine nüchterne Antwort. Da würde ich sagen, wir haben inzwischen einfach überhaupt mal einen internationalen Strafgerichtshof. Wir haben Tribunale, die für einzelnen verschiedenen Kriegsregionen eine Aufklärung, und zwar auch eine juristische Aufklärung betreiben, bei der Straftäter und Kriegsverbrecher und eben auch Regierungschefs angeklagt und dann einen Prozess gemacht bekommen. Und das ist natürlich im Vergleich zu vor 30 Jahren, also Nürnberg gab es schon, aber ist sozusagen eine riesige Entwicklung. Dass einfach Menschen, egal wo, nicht mehr sicher sein können, dass ihn nicht für die Verbrechen, die sie in ihrem Land oder woanders begehen, vor Gericht gestellt werden. Insofern, da würde ich erstmal sagen, das ist, kann man gar nicht unterschätzen, dass für die vergewaltigten Frauen in Foča, also bei dem Jugoslawienkriegen, es anschließend in Den Haag einen Prozess gab, wo diese Frauen gehört wurden, wo sie überhaupt erzählen konnten, was ihnen widerfahren ist und wo Leute, die, also Männer, die diese Frauen vergewaltigt haben, anschließend verurteilt wurden, halte ich ja schon für eine historische Errungenschaft. Mhm. Ich würde auch sagen, also wenn ich jetzt speziell auf die Frage Islam oder eben sagen wir doch, begrenzen wir es mal ein bisschen, sage ich jetzt mal, vielleicht Islam in Europa und Muslime in Europa, da habe ich eigentlich den Eindruck, dass das Interessante ja gar nicht nur ist, welche Rolle spielt sozusagen der Islam für Europa, sondern sich mir immer die Frage stellen, warum taucht diese Debatte jetzt eigentlich auf? Ja, warum wird das eigentlich auf einmal so relevant? Da habe ich immer das Gefühl, dass so wie im 19. Jahrhundert, als es darum ging, wie sich sozusagen die deutschen verschiedenen Kleinteile zusammenfanden zu irgendetwas wie einer Nation, dass es und so wie es sozusagen Emanzipationsbewegungen gab, die Juden emanzipierten, so wurde auf einmal aber auch sozusagen Antisemitismus als dann auch biologische Kategorisierung erfunden. Und so habe ich so ein bisschen das Gefühl, naja, in einer Phase, in der die europäische Integration und die EU sich sozusagen verstärkt integriert, in dem Moment wird auf einmal der Islam dann doch wieder wichtiger. In dem Moment, in dem es in Deutschland neues Staatsangehörigkeitsrecht gab und in dem auf einmal durften die Türken auch Deutsche werden, um es jetzt mal so etwas flott zu formulieren. Und dann musste man aber noch irgendetwas finden, mit dem man sie doch noch etwas als Andersartigkeit markieren konnte. Und dann war dieser Islam natürlich bedeutender. Klar spielt der 11. September eine Rolle. Also natürlich ist das jetzt nicht nur ein Thema der europäischen Integration gewesen, sondern natürlich hat das auch was mit den Anschlägen zu tun. Aber da habe ich, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich die Hoffnung habe, aber ich verstehe es einfach als Auftrag, als Publizistin mit den Mitteln, die ich so habe und in den Genres, die ich habe, also Kritik zu üben, Aufklärung zu betreiben und als Zeugin zur Verfügung zu stehen, immer wieder sozusagen den Islamophoben oder den Rassisten oder den Sexisten die Begriffe wegzunehmen und die Bilder wegzunehmen und das zu unterwandern.
Ich würde gerne noch über stumme Gewalt reden.
Ja.
Ist dein Mikro auf? Ja.
Ach, ja. Nein, soll ich mal da reinsprechen?
Ja, nein, es war gerade tatsächlich ein sehr leises Ja. Man kann dir nicht vorwerfen, dass du dir leichte Themen aussuchst für deine, nee, für deine Arbeit. Du hast 2008 hast du einen Rückblick auf die Ermordung von Alfred Herrhausen geschrieben, der dein Patenonkel war. Und ich habe es selber nicht gelesen. Ich würde gerne ein bisschen was über die Motivation hören, das zu machen, ob das ein Aufarbeiten war oder ob das noch andere Hintergründe hatte. Und ich will es aber unbedingt jetzt noch lesen, nachdem ich es weiß. Ich habe es nicht mitbekommen damals.
Ja, das macht ja gar nichts. Ich kann eigentlich gar nicht richtig sagen, warum ich vorher nicht drüber sprechen oder schreiben wollte. Kann man ja sagen, ist ja eigentlich ein Idealfall, ja, irgendwie eine Journalistin,
die aber ein bisschen
auch
zynisch,
noch sozusagen betroffen ist, darüber zu schreiben. Ich wollte das einfach sehr lange nicht und habe dann aber gemerkt, einerseits, dass ich das Zutrauen habe, dass ich diese Empfindungen auch, die man da so in sich eingekapselt hat, ich hatte dann das Zutrauen dann erst, dass ich es könnte, also 18 Jahre nach der Ermordung von Alfred Herrhausen. Das andere war, dass ich auch zunehmend unzufrieden mit der öffentlichen Debatte war. Ich hatte das Gefühl, die öffentliche Diskussion, insbesondere meine Freunde von der Zeitung mit den vier Buchstaben, hatten eben immer so eine Aufteilung von eben Opfer und Täter und die wurden sozusagen in so Kollektive eben auch eingeschlossen. Das machten natürlich nicht nur die Boulevardmedien, sondern das machten sozusagen auf der anderen Seite Linke eben auch. Nun bin ich eher ja politisch sozusagen links sozialisiert. Und mich störte sozusagen diese Art von immer noch nach so langer Zeit doch sehr verhärteter und sehr dogmatischer Diskurs. Und ich wollte ein Buch schreiben, in dem einerseits es überhaupt wieder möglich ist, ich zu sagen in so einer Diskussion, und mir diese Geschichte auch selber aneignen und gleichzeitig aber schon auch darauf aufmerksam machen, dass die Täter in diesem Fall nie gefunden wurden. Es ist nie jemand angeklagt worden, der Täterschaft oder Mittäterschaft an der Ermordung von Alfred Herrhausen. Es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten dann irgendwann auch. Und man hatte auch nicht den Eindruck, dass die Ermittlungsbehörden oder das Innenministerium sich besonders anstrengen würden, um es mal vorsichtig zu formulieren, sondern dass man gelegentlich doch den Quellenschutz für wichtiger hielt als die Aufklärung. Und insofern war das dann auch das politische Interesse war auch tatsächlich eins, nochmal für eine andere Form von Aufklärung zu plädieren, nämlich eine, die sagt, wir verzichten auf den Strafanspruch, wir verzichten auf die Vorstellung von Rache oder von Strafe, aber wir möchten ganz gerne, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Also es ist sozusagen eine Art von Wahrheitskommission oder von irgendeinem Art von Forum für Aufklärung, in dem einerseits die Täter sprechen können, ohne dass sie dafür bestraft werden, aber man umgekehrt auch einfach erfährt, was geschehen ist.
Aber das ist nicht passiert.
Nein, das ist nie passiert. Ich glaube, daran hatte dann auch niemand ein gesellschaftliches oder ein politisches Interesse. Und das kann mich ja aber nicht hindern, sozusagen laut zu denken und auch einer Situation, die ich als ja auch historisch verfahren betrachte. Also ich glaube, natürlich verstehe ich auch Angehörige, natürlich verstehe ich auch Familien, die sagen, sie wollen einfach diese Täter verurteilt sehen. Ich verstehe sehr gut, wenn man Rachegefühle hat oder einfach Zorn und Verzweiflung und Wut und auch nicht ein solches Versprechen, Freiheit für Aufklärung abgeben will. Das verstehe ich sehr gut. Ich glaube nur, das ist jetzt 30 Jahre her und wir haben die Täter auch nicht. Also wir können sozusagen die Jure daran festhalten, dass wir die Täter bestraft sehen wollen. De facto sehen wir sie trotzdem nicht bestraft. Und insofern hat es einfach auch mit so einer gewissen Erschöpfung vielleicht auch zu tun, diesen Anspruch immer aufrechtzuerhalten. Und man muss sich natürlich auch fragen, wer hat eigentlich ein Interesse daran, dass es nicht aufgeklärt wird? Und ich glaube, all diese Fragen, es ist ein Buch, das im Wesentlichen aus Fragen besteht. Es ist ein langes, fragendes Essay. Und ich glaube, man kann es immer noch lesen, weil das Problem ist immer noch nicht gelöst.
Ich will es aber. Ich habe wirklich dann erst in der Recherche davon gelesen und habe dann natürlich auch noch mal so ein bisschen weiter gelesen. Und wie war das eigentlich? Man erinnert sich ja dann irre. Also ich kann mich dran erinnern, als es passiert ist. Aber dann habe ich wirklich festgestellt, ich weiß trotzdem ganz wenig. Und
ja, ich glaube, also ich würde sagen, die Behörden wissen auch ganz wenig oder zumindest wissen wir wenig von dem, was die Behörden wissen. Und das ist, glaube ich, das, woran man so leidet. Also ich glaube, das ist das, was die Angehörigen, es ist ja nicht nur Alfred Herrhausen, das muss man sagen, es gibt eine ganze Reihe von unaufgeklärten Morden der RAF, über die wir bis heute nichts wissen. Und ich glaube, das ist das, woran man wirklich so leidet. Man kann auch nicht abschließen damit. Also ich weiß auch nicht, wie man mit einem Mord abschließen sollte, aber ich glaube, es quält eben einen besonders, wenn man so ein großes schwarzes Loch aus Nichtwissen hat.
Caroline Emke ist zu Gast bei Flux FM gewesen, muss man schon fast sagen. Wir sind schon am Ende dieser Sendung angelangt.
Bleib einfach sitzen.
Ja, bleib einfach sitzen. Wir machen jetzt noch ein bisschen
so einen
weiter.
Schönen Blick. Und irgendwie, oder? Wieder.
Die Spree. Ach, und wir blenden, ich muss das mal fotografieren und irgendwo auf die Website stellen. Wir haben hier dann so einen Blick, wenn wir in diesem kleineren Studio von Flux FM hier sitzen, gibt's so ein Fenster, wie nennt man das? Weißt du das? Gibt es da einen Fachbegriff für einen architektonischen? Also wir sitzen ja unterm Dach und das Fenster ist unten. Es gibt eins auf dem Dach, da gucken wir in den Himmel. Eins ist weiter unten und man guckt dann wirklich nur auf die Spree.
Wasser.
Aufs Wasser. Das heißt, das, was da dann so gegenüber steht, alles an Riesengebäuden und wahnsinnig großen Markennamen, das sehen wir gar nicht.
Wir wollen die Markennamen auch gar nicht nennen.
Nee. Ah, das ist ja das Schwierige. Weißt du, wenn sie jetzt die Fußballstadien alle nach irgendwelchen Versicherungen und Getränken heißen und so. Das ist doch. Wir haben so ein bisschen darüber geredet, dass in vielen Bereichen Ablehnung, Hass und viele andere Dinge sich verschärft haben, schlimmer geworden sind. Was auch zugenommen hat, ich hoffe, dass der Themenbereich jetzt nicht zu groß wird für den Abschluss hier, aber was auch zugenommen hat, habe ich den Eindruck, sind Verschwörungstheorien. Also die es schon immer gab, überall, aber so das Interesse oder der scheinbar der Wille, da für mich Würste, Zusammenhänge, die vielleicht gar keine sind, plötzlich zusammenzupacken und zu irgendeiner Lösung, zu einer angeblichen Lösung zu verpacken, habe ich den Eindruck, dass das zugenommen hat. Was ist dein Eindruck, wenn du so dir das anguckst, was du kennengelernt hast? Ob ich zu
Verschwörungstheorien neige?
Nee, ich glaube, Verschwörungstheorie ist schon auch mal toll, aber gibt es den großen Masterplan oder leben wir eigentlich im totalen Chaos und versuchen irgendwie klarzukommen und können froh sein, dass es in manchen Bereichen funktioniert?
Also ich würde mal sagen, wenn Bayern das Pokalfinale gewinnt, dann glaube ich natürlich auch sofort an eine Verschwörung als BVB-Fan. Nein, also ich neige jetzt einerseits überhaupt nicht zu Verschwörungstheorien. Das andere ist, ob es wirklich zugenommen hat, weiß ich nicht, aber ich vermute, dass Verschwörungstheorien besonders in Zeiten, in denen Menschen verunsichert sind und in denen es sozusagen eine soziale oder politische Unübersichtlichkeit gibt oder das Gefühl von Ohnmacht, also von Hilflosigkeit einer Welt gegenüber, die man entweder nicht mehr versteht oder in der man das Gefühl hat, man ist ausgeschlossen und kann keine Rolle spielen. Insofern, das könnte eine Erklärung sein, warum Verschwörungstheorien zunehmen, weil ich glaube, dass dieses Gefühl zugenommen hat.
Kann man die Welt verstehen?
Naja, das weiß ich nicht. Wenn ich aber noch eins sozusagen hinzufügen darf, warum ich glaube, dass es, also bei der Frage nach dem Masterplan, ja, was wir bei der NSA, bei dem NSA-Skandal erleben, das wird ja sehr klug, wie ich glaube, von Glenn Greenwald, der die Dokumente von Edward Snowden ja sukzessive sozusagen an die Öffentlichkeit gibt, uns nicht in einem riesigen Paket präsentiert, sondern eben nach und nach, sodass man sie nicht nur nach und nach verarbeiten, sondern auch tatsächlich darauf reagieren kann. Da drängt sich natürlich schon der Eindruck auf. Also nicht, es ist nicht eine Verschwörungstheorie, sondern da hat man das Gefühl, das ist real, das ist Realität. Das hätten wir, wenn uns das jemand vor 3 Jahren oder vor 5 Jahren erzählt hätte, hätten wir alle gesagt, ja, klar.
Das ist das Schlimme daran. Ich glaube, das ist nämlich auch ein Teil, warum es so viel Zulauf gibt zu Theorien, weil man traut sich ja schon gar nicht mehr zu sagen, das ist doch Quatsch, weil genau, nach Snowden.
Ja, ich glaube, das übersteigt natürlich schon auch das Ausmaß an Perfidie, also das Ausmaß auch übrigens an wirklich vielschichtiger, also das hat ja auch was Kapillarisches, wie die Macht sich da in ganz unterschiedliche Bereiche, also die Überwachungsmacht hineindrängt. Das übersteigt schon auch eine Vorstellungswelt, die wir noch vor einer Weile hatten. Und insofern, glaube ich, gibt es da jetzt nicht einfach eine Verschwörungstheorie, sondern da ist ein reales, wirklich richtig dramatisches, demokratisches, globales Problem, auf das wir reagieren müssen. Und davor Angst zu haben, ist völlig berechtigt. Dafür solche Angst zu haben, dass sie uns lähmt, wäre fatal.
Es gibt ja, Greenwald hat ja gerade angekündigt, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, vor ein paar Tagen irgendwie, dass sozusagen the worst is yet to come. Er hat gesagt, es wird in einigen Wochen oder Monaten wird es noch so den richtigen Coup geben, wo es um eine Person gehen wird und die wird die vergangenen dann 10 oder 12 Monate nochmal in komplett andere Relation stellen. Ich meine, das ist schon auch wahnsinnig geschickt, wie er und andere, die damit zu tun haben, das machen und der Öffentlichkeit präsentieren. Und ich glaube, auch nur so geht das. Also genau, wenn du gesagt hast, man kann das nicht in einem Paket auf den Tisch. Also so wie WikiLeaks, die können auch nicht...
Genau, das war, glaube ich, die große Schwäche von WikiLeaks, dass einfach zu viele Informationen zum Teil dann ja auch von ihnen erst selber sozusagen nachträglich sortiert werden mussten. Dazu haben sie sich dann auch Partner gesucht, also Medienpartner, die das dann durchforsten. Aber da kam, glaube ich, einfach wirklich zu viel auf einmal, als dass man darauf als Öffentlichkeit, aber eben auch als demokratische Öffentlichkeit und auch als soziale Bewegung oder Regierungen hätte darauf reagieren können. Das, glaube ich, ist jetzt schon auch klug gemacht. Da ich jetzt nicht weiß, was da jetzt noch kommt.
Ich weiß auch nicht.
So. Ich hoffe nur, dass die letzten Monate dieser Veröffentlichung von Edward Snowden eben auch dazu geführt haben, dass wir uns ein bisschen in Stellung gebracht haben. Also einerseits darüber, dass wir überhaupt angefangen haben zu glauben, aha, also das ist so, das gibt's, ja. Und dann immerhin ja auch noch langsam, aber trotzdem sich natürlich einfach unterschiedliche Milieus und unterschiedliche Bewegungen verstärkt, um diese Fragen der jeweiligen Rechte, die da unterwandert werden, gekümmert haben. Und ich hoffe, dass wir dadurch auch etwas ja politisierter und sensibilisierter sind, um was immer da noch kommt, mit auch einer verstärkten Opposition darauf zu reagieren.
Caroline Emke war zu Gast bei Flux FM Spreeblick. Ich möchte die Gelegenheit noch nutzen, auf deine aktuellen Bücher hinzuweisen, denn ich kann mir vorstellen, dass es jetzt doch eine ganze Menge Leute gibt, die gesagt haben, kluge, tolle Frau, von der will ich mehr hören. Und das letzte war, weil es sagbar ist, richtig?
Genau.
Es ist im letzten Jahr erschienen.
Ja.
Überzeugenschaft und Gerechtigkeit und davor, wie wir begehren, wo es um Homophobie, Homosexualität, gesellschaftliche Betrachtung.
Es geht nicht nur um Homophobie, also, um Lust. Das mal richtig anzupreisen. Es geht tatsächlich um Lust. Es geht auch um das Glück, das ich dabei empfinde, dass ich so begehre, wie ich begehre.
Ich danke dir sehr, dass du hier warst. Das war toll.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Spaß gemacht und Inspiration ist immer großartig. Ich danke dir.
Vielen Dank.
Tschüss.